Und Freiheit ist ja ein Konstrukt, also das ist etwas, wo jeder eine andere Vorstellung dazu hat. Dann orientieren wir uns unbewusst an dem, was uns gerade präsent ist. In der Psychologie nennt man das die sogenannte Verfügbarkeitsheuristik.
LV 1871 to go, der Podcast von Versicherungsexperten für Versicherungsexperten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LV 1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Mein Name ist Thomas Buchholz, ich bin euer Gastgeber für alle Podcast-Folgen rund um das Thema Investment und Altersvorsorge. Mein heutiger Gast ist Frau Professor Dr. Julia Pitters. Herzlich willkommen, Julia, in unserem Podcast.
Dankeschön, freue mich über die Einladung.
Sehr gerne. Frau Professor Dr. Pitters ist Wirtschaftspsychologin. Dabei umfasst ihr Forschungsgebiet die Psychologie des Geldes, des Konsumsverhaltens und der Steuerpsychologie. Darüber hinaus hat sie in unserem aktuellen Financial Freedom Report mitgewirkt als wissenschaftliche Begleiterin. Und darüber möchte ich in den nächsten Minuten gerne mit ihr sprechen und reden und einzelne Punkte des Reports mal herausgreifen. Ja, Julia, was hat dich denn überhaupt bewegt, vielleicht bevor wir in die Fragen des Reports einsteigen, bei uns mitzumachen und an diesem Financial Freedom Report mitzuwirken als wissenschaftliche Begleiterin?
Ja, weil mich das Thema natürlich interessiert aus meiner Forschung heraus. Also ich bin ja Wirtschaftspsychologin und beschäftige mich insbesondere mit der Psychologie des Geldes, also der Wahrnehmung von Geld, wie Geld auf uns wirkt, im größeren Zusammenhang auch mit Verschuldung oder Überschuldung, gerade von jüngeren Personen der Generation Z. Und so hat mich dieses Thema, also der Financial Freedom Report, sofort angesprochen. Interessant auch, weil der ja schon seit einigen Jahren läuft. Und hier kann man dann ja auch wirklich diese in dem Längsschnitt sozusagen schon sehen, was sich verändert hat. All das sozusagen war wirklich für mich ein interessantes Thema, auch aus psychologischer Sicht zu begleiten.
Ja, spannend. Genau, es ist der vierte, den wir jetzt im Jahr 2024 herausgebracht haben. Und vielleicht das erste Thema oder der erste Themenabschnitt schon aus dem Report, da geht es um das Thema Freiheit und Finanzen. Ja, und Freiheit war jetzt ja auch das Wissenschaftsjahr, zumindest stand es unter dem Motto, das Wissenschaftsjahr des Jahres 2024. Insofern passt das vielleicht ganz gut auch zur ersten Frage. Und in dem Report fragen wir ja auch immer Menschen, was sie denn unter Freiheit verstehen. Und da zeigt sich, dass Werte wie freie Meinungsäußerung und selbstbestimmtes Handeln für Deutsche einen hohen Stellenwert haben. Finanzielle Unabhängigkeit ist jedoch im aktuellen Report im Vergleich zu den vorherigen Reports zumindest leicht rückläufig. Das stellen wir uns oder ich mir vor allem hier auch die Frage, hast du eine Erklärung für diesen Trend und welche Rolle spielt die aktuelle politische und wirtschaftliche Lage aus deiner Sicht dabei?
Ja, du sagst es schon. Also die aktuelle Lage beeinflusst natürlich auch unsere Wahrnehmung. Das heißt, wenn wir gefragt werden spontan, was bedeutet Freiheit für uns? Und Freiheit ist ja ein Konstrukt. Also das ist etwas, wo jeder eine andere Vorstellung dazu hat. Dann orientieren wir uns unbewusst an dem, was uns gerade präsent ist. In der Psychologie nennt man das die sogenannte Verfügbarkeitsheuristik. Also Menschen können ja nicht immer alle Informationen rational gegeneinander abwägen, sondern beziehen sich oft einfach implizit oder intuitiv auf Informationen, die ihnen gerade geläufig sind. Und in diesem Jahr wurde ja sehr viel über Demokratieverlust gesprochen, über freie Meinungsäußerung, eben also Dinge, die in die Schlagzeilen auch dominieren. Und wenn man dann gefragt wird, was bedeutet Freiheit für dich persönlich, dann ist das sozusagen das, was unser Gehirn auch am schnellsten hervorbringt. In weiterer Folge kam dann ja schon sehr wohl auch finanzielle Freiheit oder finanzielle Unabhängigkeit auch zu einem hohen Prozentsatz. Also wenn Menschen darüber nachdenken, dann ist das schon ein großer Teil, den sie auch mit Freiheit verbinden. Es ist nur dieses Jahr eben dominiert durch andere Themen.
Genau, das hatte ich eben natürlich auch vergessen zu sagen, dass die Themen natürlich schon mit einem großen Prozentsatz trotzdem noch genannt worden sind. Sie waren halt in einem geringeren Maße als in den Jahren zuvor genannt. Aber ja, vielen Dank für die Ausführung. Und das ist irgendwie auch nachvollziehbar, dass man das reflektiert, was man tagtäglich hört und das einfach einen höheren Stellenwert hat als das, was man schon länger nicht mehr gehört hat, weil man es eher verdrängt. Ja, der nächste Punkt ist das Thema Frauen und Finanzen aus dem Report. Und hier zeigt der Report, dass finanzielle Freiheit für Frauen einen höheren Stellenwert hat als für Männer. Jetzt, um genau die Prozentsätze da auch mal zu nennen, das sind 62% der Frauen, die sagen, finanzielle Freiheit ist ihnen sehr wichtig, und nur in Anführungszeichen 56% der Männer. Hast du hierzu auch eine Begründung, und gibt es hier vielleicht auch gesellschaftliche oder psychologische Faktoren, die hier eine Rolle spielen könnten, dass das so, sag ich mal, dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen da ist?
Genau, also das ist ein signifikanter Unterschied zwischen den Geschlechtern. Und das liegt vielleicht daran, dass in den letzten Jahrhunderten oder Jahrtausenden, kann man fast schon sagen, Finanzgeschäfte ja noch den Männern vorbehalten wurden. Also das heißt, finanzielle Freiheit ist für Männer schon etwas sehr viel Selbstverständlicheres. Und eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten, wo Frauen auch gleichermaßen am Erwerbsleben teilnehmen, eben auch zuständig sind für Finanzen, ist das sozusagen etwas sehr viel Jüngeres oder sehr viel Neueres noch für Frauen. Und dementsprechend ist auch finanzielle Freiheit noch nichts so Selbstverständliches wie für Männer. Und insofern überrascht mich das nicht, dass Frauen hier noch sensibler sind sozusagen und wirklich diese finanzielle Freiheit vielleicht noch mehr anstreben als Männer, die auch schon daran stärker gewohnt sind.
Okay, das heißt ja aber nicht zwingend dann auch, dass Männer wirklich finanziell freier sind, oder? Sie fühlen sich vielleicht nur freier, und könnte das vielleicht auch mit einer Art Selbstüberschätzung dann vielleicht zusammenhängen, dass Männer glauben, sie seien sicherer, weil es halt immer schon so war, oder ist das jetzt zu weit gegriffen? Da kann man das so nicht sagen.
Nein, das ist nicht so weit gegriffen. Also in diversen Studien finden wir eigentlich immer Unterschiede, auch was die eigene Einschätzung des Finanzwissens angeht, zwischen Männern und Frauen. Also Männer schätzen sich hier potenziell immer kompetenter ein als Frauen, was dann tatsächlich nicht unbedingt der Fall sein muss, dass sie hier wirklich mehr Kompetenz haben. Aber sie glauben eben im Sinne eines, in der Psychologie nennt man das Overconfidence-Effekt, also übergroße Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten, dass sie hier sich wirklich besser auskennen, als sie es vielleicht tun. Frauen sind hier etwas bescheidener, liegt aber auch daran, dass eben dieses Finanzwissen oder überhaupt Finanzen noch nicht so weiblich besetzt sind oder waren, wie das für Männer schon sehr lange der Fall ist. Und insofern ist es für Frauen auch nicht, hat es nicht so viel mit dem Selbstwert zu tun. Wenn man einen Mann fragt, wie wichtig sind Finanzen, wie gut kennst du dich aus damit, dann ist das schon etwas, worüber sich die meisten auch stark definieren. Und deswegen ist es auch wichtig. Bei Frauen ist es oft noch so ein bisschen, naja, ich muss mich nicht so auskennen, also noch so ein bisschen Kavaliersdelikt, sich damit nicht so sehr zu beschäftigen. Und hier haben wir aber insgesamt einen Umbruch, kann man sagen. Also es wird sich jetzt in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten sicher auch drehen oder vielleicht auf gleiche Ebene kommen. Und ja, insofern, wie gesagt, gleichen sich die Geschlechter hier langsam an, aber noch haben wir eben diesen Unterschied.
Ja, spannend. Also ich glaube, vor allem, wenn es um Lebensplanung geht, ist es ja wichtig, dass Frauen sich da auch nicht ausschließlich auf ihren Mann verlassen, weil Lebens- und Finanzplanung hängen ja da schon sehr eng beieinander. Ja, weil ich denke, ohne Finanzplanung ist die Lebensplanung nicht möglich, und umgedreht auch nicht. Und klar kann man die in einer Familie oder in einer Einheit, so nenne ich das jetzt mal, wenn es eine Ehe oder eine Lebensgemeinschaft, eine Einheit ist, zusammenschließen. Dennoch sollte, glaube ich, jeder ja auch seine eigene Lebensplanung haben dementsprechend auch mit den Finanzen sich auseinandersetzen. Ja.
Das stimmt. Also auch die Familienmodelle haben sich ja nun grundlegend geändert in den letzten Jahrzehnten. Und sehr viel auch alleinerziehende Frauen sozusagen oder andere Lebensgemeinschaften, die es früher vielleicht nur in der Minderheit gab. Und das bringt natürlich auch mit sich, dass man sich hier sehr viel mehr kümmern muss, auch um die eigenen Finanzen. Also in diesen traditionellen Rollenbildern war das auch noch gar nicht so nötig.
Ja, danke. Der nächste Punkt des Reports, da geht es um Finanzbildung und Beratung. Und ich glaube, das ist jetzt hier auch ein ganz spannender Punkt für viele Beraterinnen und Berater von uns draußen, ja, weil es ja da tagtäglich auch betrifft. Und fast die Hälfte der Befragten verzichten laut des Reports auf eine professionelle Beratung oder eben auf andere Hilfsmittel zur Finanzplanung. Ja, warum glaubst du, ist hier so eine große Diskrepanz, oder warum gibt es hier so große Berührungsängste, und welche Rolle kann denn der Makler hier einnehmen, um Finanzbildung und auch Vertrauen beim Kunden dementsprechend dann auch aufzubauen?
Richtig, also das überrascht zunächst, wenn man ja denkt, Finanzplanung ist sowas Wichtiges, da müsste man sich wirklich auch drum kümmern und entsprechende Beratungsleistungen in Anspruch nehmen. Tatsächlich scheuen sich die Menschen aber davor, weil es etwas Anstrengendes ist. Also es macht vielleicht mehr Spaß, sich bei der Urlaubsreise beraten zu lassen, als jetzt irgendwie bei der Finanzplanung. Das ist eben anstrengend, und die Psychologen sprechen aber davon oder nennen den Menschen immer einen kognitiven Geizhals. Also jemand, der sich eigentlich nicht gerne anstrengt, wenn er nicht unbedingt muss, So ähnlich wie wir das auch sportlich nicht gerne tun oder uns überwinden müssen, ins Fitnessstudio zu gehen, also ist es auch geistig, ja, dass wir sagen, warum müssen wir uns mit so anstrengenden Themen beschäftigen? Das erfordert so viele Ressourcen. Und Finanzen sind eben genau sowas. Einerseits wichtig, andererseits anstrengend. Und um hier wirklich eine gute oder rationale, vernünftige Finanzplanung vorzunehmen, muss ich mich hinsetzen, muss ich Zeit investieren, muss ich auch abwägen, wer ist jetzt seriös und wer nicht als Berater. Und da haben wir eben auch einen ziemlichen Wildwuchs in den letzten Jahren. Also es gibt ja unzählige Beratungsangebote auch im Internet, alle möglichen Finfluencer, auch spezielle Zielgruppen, die angesprochen werden, eben auch speziell Frauen oder jüngere Personengruppen. Und hier ist es erstens schwierig, den Überblick zu behalten, zu wissen, ah, wer ist denn hier seriös, auf wen falle ich denn rein, wo bezahle ich denn auch noch Geld und am Ende werde ich schlecht beraten. Also da ist im Moment auch eine Unsicherheit und gleichzeitig gepaart mit diesem, ah, das ist auch, macht auch nicht so einen Spaß. Wir haben auch in anderen Studien tiefen Interviews geführt, auch gerade mit jungen Menschen, was sie sich denn so wünschen würden, wie sie gerne beraten werden möchten. Und großes Thema war, dass viele anprangern, dass sie zu wenig Finanzbildung sowohl im Elternhaus als auch in der Schule erfahren haben. Ja. Was man sich schon wünscht, wäre mehr institutionalisierte Finanzbildung. Also zu sagen, ja, man wird von früh an oder klein auf eigentlich herangeführt, kennt sich aus mit den Dingen. Und dann ist auch die Scheu geringer zu sagen, ja, auch in weiterer Folge weiß ich jetzt, welcher Berater seriös ist und welcher nicht. Aber gesagt, diese Ergebnisse sind ja nicht überraschend, weil es einfach hier große Verunsicherung gibt im Moment.
Ja gut, da kann ich vielleicht auch nur einen Aufruf an Beraterinnen und Berater draußen geben. Ich meine, viele tun es ja schon, dass sie im Social Media auch selber aktiv sind und sich da eben auch bewerten lassen, Rezensionen von Kunden bekommen, sei es über Videos oder eben auch über Texte, wo natürlich Kunden oder potenzielle Kunden sich da schon eine Meinung bilden können, weil du hast es eben angesprochen, die Finfluencer, ich will jetzt gar nicht die Finfluencer schlecht reden, weil es gibt da auch viele gute. Ich glaube, wesentlicher Punkt aus meiner Sicht ist hier, dass dieses Coaching halt sehr schwierig nur über einen Finfluencer durchgezogen werden kann, ja, und die Finanzplanung oder die Lebensplanung sich auch permanent ändert und ich dann natürlich meine individuellen Fragen stellen muss und die nicht pauschal von einem Finfluencer beantwortet bekommen kann. Und da sehe ich zumindest jetzt in meiner Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, wenn es gerade um das Thema Geldanlage geht, dass häufig dann eben Fehlentscheidungen getroffen werden, wenn nicht der Coach, der Berater da ist, der den Kunden an die Hand nimmt und sagt, hier, nee, wir machen das jetzt so, wie wir es ursprünglich mal besprochen haben und lass uns nicht von irgendwelchen Börsenphasen beispielsweise eben beeinflussen, was ja auch psychologischer Effekt ist,
ja. Ja, und wir haben natürlich auch ein riesengroßes Angebot inzwischen. Das sagen schon, wir haben den Kryptos, wir haben verschiedenste Pakete, Möglichkeiten, auch irgendwie selbst zu investieren. Und das macht natürlich auch den ganzen Markt noch unübersichtlicher. Und im Grunde bräuchte man hier noch mehr Beratung, noch mehr Überblick. Aber wie gesagt, all das ist natürlich auch verbunden mit eigener Anstrengung und die wird oft gescheut.
Okay. Ja, spannend. Der nächste Punkt im Report ist Emotionen und Finanzentscheidungen. Haben wir jetzt eben eigentlich schon ein bisschen auch drüber gesprochen. Nur du sprichst in dem Report von einer Negativspirale, die durch Sorgen und Ängste rund um die eigenen Finanzen entstehen können. Welche psychologischen Ansätze, können aus deiner Sicht denn helfen, um Menschen zu einer positiven Umgang mit der Finanzplanung zu verhelfen oder sie dazu zu motivieren, Finanzplanung zu betreiben?
Das Problem ist, dass viele einfach Angst haben, also eine unspezifische Angst, Angst vor der Zukunft, Angst, dass sie sowieso keine Rente mehr bekommen oder keine Pensionen, also dass das alles irgendwie in der Schwebe ist. Und Angst ist kein guter Ratgeber. Also im Unterschied zu einer Furcht sozusagen ist diese Angst unspezifisch diffus. Wenn ich eine Furcht habe, dass ich sage, ich kann mir genau meine Miete nächsten Monat nicht mehr leisten, weil mir so und so viel Geld fehlt, ja, oder ich habe eine Furcht, dass ich dieses Haus nicht abbezahlen kann, dann ist das sozusagen schon ein erster Schritt, aus einer negativen Angstspirale rauszukommen, weil ich dann etwas konkretisiere. Also das Schlechte ist immer dieses Diffuse. Wenn ich das mal runterbreche und sage, wovor, was ist denn ganz genau die Furcht? Was ist denn, was ich nicht schaffe? Oder wenn ich mir das auch genau aufzeichne, ausrechne, aufliste, was brauche ich denn, was habe ich vor? Wie viel kann ich denn erwarten einzunehmen? Also im Grunde mit einer Finanzplanung mal starte, mit einer realistischen. Dann sozusagen konkretisiert sich diese Angst, also in Richtung einer Furcht. Und dann kann ich es auch angehen. Dann kann ich auch für etwas Konkretes auch konkrete Lösungsstrategien entwickeln. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, den die meisten Menschen machen müssen. Und ich glaube, den jeder auch in unterschiedlichen Lebenslagen wahrscheinlich an sich selbst schon erlebt hat. Also wenn man so sich gar nicht so richtig beschäftigt, wenn man wie gesagt, diffuse Angst hat, dann ist es noch ein nebulöser Zustand, der nicht gut ist und der sozusagen auch diese Negativspirale, wie wir es genannt haben, dann auch noch weiter verstärkt. Also insofern ein Schritt ist zu sagen, Transparenz, zu schauen, was kann ich erwarten, was kann ich leisten und sich dann auch wirklich an diese Dinge halten, die man sich vornimmt und die aber auch realistisch sind. Also ich muss mir auch realistische Ziele setzen.
Ja, also kleine Ziele, damit sich erstmal auseinandersetzen, um Transparenz zu erhalten und dann in kleinen Schritten vorgehen. Ja, ein weiterer Punkt ist der wissenschaftliche Blick auf die Trends. Und jetzt begleitest du ja zum ersten Mal diesen Financial Freedom Report bei uns. Welche langfristigen Trends siehst du denn auf finanzielle Freiheit bezogen? Und welche Veränderungen erwartest du auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Ich weiß, dass 10 Jahre schon sehr schwierig sind zu prognostizieren, aber vielleicht kannst du uns da ja schon mal ein Bild geben, gerade im Hinblick auf den Generationenunterschied. Was wird sich da aus deiner Sicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren denn verändern?
Ja, das ist eine interessante Frage und wie gesagt, wenn ich es genau wüsste, dann wäre ich natürlich auch besonders stolz, das jetzt zu kommunizieren. Ganz so einfach kann man das natürlich nicht vorhersagen, aber was man schon sehen kann, sind so die großen, diese Megatrends. Und das eine ist natürlich diese digitalisiert aufgewachsenen Generationen, die etwas anders funktionieren in bestimmten Dingen als die älteren Generationen, die noch analog aufgewachsen sind. Und das heißt für den Finanzmarkt, dass diese digitalisiert aufgewachsenen einfach sich in ganz anderen Sphären bewegen, ja, anders beeinflusst werden, vielleicht auch andere Vorbilder haben und dass hier vieles doch irgendwie schnelllebiger oder anders abläuft, als das vielleicht die älteren Generationen noch kannten. Also sagen wir mal, die älteren Generationen, die ich mir jetzt auch schon zähle, die sind noch aufgewachsen mit einem Sparbuch, haben gedacht, naja, wenn ich mich nicht besonders für Finanzwissen oder Bildung interessiere, dann lasse ich mein Geld einfach auf dem Sparbuch, habe da so meine Zinsen und das ist schon mal nicht schlecht. Und Sparen ist eine Tugend im Grunde und das war ja auch, wir hatten ja auch lange Zeit eine sehr hohe Sparquote, also insbesondere hier im deutschsprachigen Raum. Und die jüngeren Generationen sind schon anders aufgewachsen. Die haben eigentlich Jahrzehnte, kann man fast schon sagen, einer Niedrig- oder Nullzinspolitik erlebt, wo sie schon dann doch gelernt haben, dass Sparen eigentlich was für Dumme ist im Grunde. Also mein Geld wird eher weniger oder ich müsste es irgendwie investieren. Da ist wiederum die Gefahr raus entstanden, dass viele doch das Investieren verwechselt haben mit Konsumschulden machen. Ne? Also die dann doch diese Angebote auch nutzen, die es gibt, dieses Buy Now, Pay Later und dann sich letztendlich überschulden, weil sie ja in etwas investiert haben, was keinen Gegenwert bietet, also was kein Investitionskredit war. Also wir haben eine Generation, die auch, wie wir es aus dem amerikanischen Raum schon kannten, sehr viel lockerer investiert, auch mehr bereit ist, Schulden zu machen, auch bereit ist, wiederum auch Kredite aufzunehmen für Dinge, die wir auch noch nicht so unbedingt kannten. Zum Beispiel für Bildung haben wir auch gerade erfahren, dass da auch viele bereit sind, Kredite aufzunehmen. Also wir haben eine investitionsfreudigere Gesellschaft sozusagen, die mit sehr viel mehr Angeboten konfrontiert ist, aber auch sehr viel volatiler funktioniert, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und das ist die Frage eben, wie sich das sozusagen jetzt fortsetzt. Also wir brauchen für die jungen Generationen Anreize, um wirklich ein Vermögen aufzubauen. Und das ist unser Problem im Moment. Und da habe ich auch noch keine Lösung. Das ist eigentlich nur meine Sorge, die ich habe, dass wir eine Generation haben, die unterteilt ist in diejenigen, die erben und die nichts erben. Und die erben, sind so reich sozusagen, dass sie eigentlich auch gar nicht unbedingt arbeiten müssen. Und dass sie, oder wenn sie arbeiten, fällt das nicht groß ins Gewicht. Das Zinshaus, was ich jetzt hier in Wien beispielsweise, weil ich da gerade bin, habe, ist dann so viel mehr, als dass ich irgendwie erwirtschaften kann. Und wir haben die anderen, die nichts erben und die sagen, ja, egal wie ich mich anstrenge, auch wenn ich einen tollen Beruf habe, es lohnt sich im Grunde auch nicht, weil ich sowieso nichts aufbauen kann, ja, weil ich eigentlich weil das so ungerecht ist, dass ich eigentlich nichts erreichen kann, was andere sowieso schon haben. Und aus dieser Frustration raus auch sind ja viele sehr investieren in schnelllebiges Leben im Hier und Jetzt, sagen einfach, ach, nach mir die Sintflut, ich weiß gar nicht, ob ich später sowieso nochmal irgendwie eine Rente bekomme oder das, was ich bräuchte, kriege ich sowieso nicht. Das haben wir jetzt auch im Financial Freedom Report rausbekommen, dass die jüngste Generation einerseits schon vorhat, im Durchschnitt mit 50 in Pension zu gehen und auf der anderen Seite so im Schnitt glaubt, sie bräuchten 2.500 Euro netto, um leben zu können. Tatsächlich aber ist ja die Durchschnittsrente in Deutschland nach 30 Beitragsjahren so um die 1.300. Ja. Also da sind Riesenlücken dazwischen. Und aus diesem Fatalismus raus zu sagen, ja, wer weiß, was kommt, ich kann das sowieso nicht erreichen, lebe ich doch sehr viel mehr in der Gegenwart. Ich nutze noch alles, was geht. Ich zapfe noch alle Quellen an und lebe finanziell weniger nachhaltig, als das vielleicht die Generationen davor getan haben. Und das wäre jetzt so mein Trend, meine Prognose, dass das eintreten kann, dass weniger weitsichtig gedacht wird und dass das aber natürlich für die Gesamtwirtschaft sehr verheerende Folgen haben kann.
Ja, also erstmal Wünsche erfüllen und dann die Finanzierbarkeit. Das habe ich jetzt mal so mitgenommen, dass es bei jungen Menschen, also auch vielleicht auch gerade aufgrund der Perspektivlosigkeit, ja, dass man sich Dinge vielleicht ohnehin nicht langfristig auf was sparen kann oder sich größere Dinge eh nicht leisten kann, dass man dann lieber jetzt konsumiert und sich dann über die Finanzierung eben später erst Gedanken macht. Oder im Zweifel halt über einen Kredit und ob man den je zurückzahlen kann, ist auch nicht so, hat auch nicht so den Stellenwert, wie es bei früheren Generationen dann sehr wahrscheinlich hatte, ja.
Genau, und die sozialen Normen haben sich auch ein bisschen verschoben. Also auch da ist es schon relativ normal, auch über Schulden zu sprechen oder auch über Kreditaufnahme. Also da ist diese Scheu auch weg, wo es für ältere Generationen eher noch so ein Tabuthema war, wo man sich vielleicht auch geschämt hat, wenn man irgendwie es nicht schafft, sein Konto im Ausgleich zu halten. Und das sind Dinge, die sich dann auch gesellschaftlich verändern und die das Ganze dann auch salonfähig machen. Mhm. Und das ist, wie gesagt, aus individueller Perspektive nachvollziehbar. Ich kann auch diese Ungerechtigkeit verstehen und sagen, naja, warum, wenn ich keine Chance habe, wie nach dem Zweiten Weltkrieg war es einfach so, da haben alle mehr oder weniger bei Null angefangen und hatten großen Anreiz, hier was aufzubauen. Das ist jetzt eben so nicht mehr möglich. Und nicht, dass das die Lösung wäre. Also das war ja auch keine gute Lösung, einen Krieg zu haben, dass alle wieder bei Null standen. Aber wir haben echt ein Problem, weil wir ein exponentielles Auseinanderklaffen haben, der Besitzenden und derjenigen, die nichts besitzen. Und ich kann das verstehen, zu sagen, man möchte hier einfach selber für sich aus Reaktanz, also aus dem Trotz heraus, irgendwie einen temporären Ausgleich schaffen. Aber es ist, wie gesagt, langfristig und für die Gesellschaft natürlich sehr schädlich. Und da braucht es Lösungen, da braucht es Investitionsanreize, auch aus der Politik. Also wir müssen einfach Anreize schaffen, dass junge Menschen auch Interesse haben, Vermögen aufzubauen, Vollzeit zu arbeiten und auch entsprechend wirklich einen Anreiz haben, dass sie durch mehr Arbeit, mehr Finanzplanung sich mehr leisten können und dadurch auch ihre Lebensqualität steigern können.
Ja, danke dir. Du hattest eben vielleicht einen Punkt noch. Du hattest eben auch angesprochen, dass die letzten 10 Jahre keine Zinsen gab. Das kann man natürlich auch komplett andersrum sehen. Die letzten 10 Jahre gab es auch keine Börsenrückschläge, zumindest keine größeren, langfristigeren. Ja, also wäre ich die letzten 10 Jahre an den Börsen investiert gewesen und hätte nicht jetzt spekuliert mit irgendwelchen, ja, will jetzt nicht sagen, dass Kryptos unbedingt nur Spekulation ist, aber halt eine langfristige Anlagestrategie mir mit einem Berater gemeinsam angeeignet hätte oder entworfen hätte, dann hätte ich jetzt halt schon wesentlich mehr und vielleicht auch ein Punkt, den ich sehe, den ich meinen Kindern zumindest auch mitgegeben habe. Gut, jetzt muss man dazu sagen, nicht jeder kann was für Kinder auch in dem Maße zurücklegen. Aber wenn es nur 25 Euro sind, beispielsweise in einer Vorpolice, habe ich steueroptimiert langfristig angelegt. Und Kinder bekommen schon so ein bisschen Gefühl auch für den Aktienmarkt. Und dass es eben schwankt und nicht wie an der Perlschnur hochgeht. Und dass Schwankungen per se auch nichts Schlimmes sind, wenn man über den langfristigen Vermögensaufbau spricht. Es könnte vielleicht eine Lösung sein, um Kinder einfach näher an den Aktienmarkt zu bringen, weil ich glaube, das ist zwingend notwendig, wenn positive Realzinsen erreicht werden sollen, dass man sich auch mit Aktienmärkten auseinandersetzt und das eben nicht als reine Spekulation ansieht. Und ich glaube, hier kann der Berater auch groß unterstützen und helfen, ja, dass eben als Coach agiert.
Ich denke auch, also Beratung wird hier immer wichtiger, eben in diesem immer größer und undurchsichtiger scheinenden Markt an verschiedensten Alternativen. Und ich glaube, hier braucht man schon jemanden, der einen da durchnavigiert und wie Sie sagen, natürlich idealerweise von klein auf, also wenn man da schon herangeführt wird an verschiedenste Möglichkeiten, auch an diese Denke, wie man mit Finanzen gut umgeht, dann ist das natürlich hilfreich.
Ja, vielen Dank. Da wären wir auch schon am Ende. Also es hat mir viel Spaß gemacht, Julia, mit dir gemeinsam zu sprechen, deine Einblicke zu bekommen auf die Themen. Und ja, ich hoffe, wir wiederholen das demnächst auch mal wieder, vielleicht auch in einem anderen Format. Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast und hier bei uns zu Gast in dem Podcast warst.
Sehr gerne. Vielen Dank auch.
Ja, was nehme ich mit aus dieser Folge für mich, dass Lebensplanung immer auch mit der Finanzplanung gekoppelt sein sollte, man sich möglichst früh mit den Finanzen auseinandersetzen sollte und dies am besten mit einer professionellen Unterstützung. Denn Menschen und insbesondere Männer, auch junge Männer, dann schon neigen eben dazu, sich zu überschätzen. Das habe ich hier auch rausgehört, war jetzt mir auch nicht ganz neu, hat man das eine oder andere Mal ja auch schon mitbekommen, dass rein rationale Entscheidungen von Menschen, ja, das ist sehr schwierig, gibt es eigentlich nicht, ja, den rein rational entscheidenden Menschen, denn er ist immer irgendwie geprägt durch Vergangenheit oder durch kurzfristige Dinge, die er eben in den letzten Monaten, Wochen häufig gehört hat, die prägen dann auch schon seine Entscheidung. Und ja, wenn ich das weiß, dann kann ich das natürlich auch als Berater nutzen und indem ich dem Kunden langfristig als Coach zur Seite stehen kann und damit auch finanzielle Freiheit und die Ziele und Lebensziele des Kunden eben auch gemeinsam erreichen kann. Ja, wer jetzt Interesse hat an dem kompletten Report, der kann sich den sehr gerne anschauen, sehr gerne auch herunterladen, entweder unter lv1871.de/news oder in den Shownotes des Podcasts. Auch an euch ein großes Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen zu dem Podcast habt oder generelle Feedbacks an uns, gerne schreibt diese an socialmedia@lv1871.de oder über irgendwelche unsere anderen Social Media Kanäle. Ja, würde uns sehr freuen, vor allem auch über Anregungen, weil wir machen das Ganze ja für euch und nicht für uns. Insofern wünsche ich euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr den Podcast anhört.